Ihr Lieben, ich weiß es nicht, wer von euch diesen Begriff FOMO schon gehört hat. Vielleicht die Jüngeren unter uns, FOMO. Keine Angst, du brauchst dich nicht zu schämen. Vor ein paar Tagen habe ich es auch noch nicht gekannt. Ich habe es erfahren, dass es sowas gibt, dass es etwas Neues, was mit den sozialen Medien zu tun hat. FOMO, das ist aus dem Englischen Fear of Missing Out. Also das ist die Angst, etwas zu verpassen. Ja, heutzutage, man ist so connected oder verbunden mit Menschen, auch eben über Internet. Und es kann sein, dass du mit deiner Familie, mit deinen Freunden im Park sitzt, ja, und ein Picknick machst. Und es ist eigentlich eine richtig gute, schöne Stimmung. Aber du schaust auf dein Handy und da siehst du, jemand ist irgendwie sitzt irgendwo am Meer unter den Palmen. Und du denkst dir, boah, ihm geht es richtig gut. Also ich habe wirklich das schlechte Los gezogen. Und das ist nämlich so eine Sache, dass diese Sache uns, diese Angst, ich werde etwas verpassen. Vielleicht die einen oder anderen haben gemerkt, dass wenn man Leute auch einlädt, dass die Bestätigungen immer später kommen, ja, immer später, weil Menschen doch irgendwie abwarten wollen. Sie haben Angst, vielleicht ist exakt in dieser Zeit, vielleicht wird etwas passieren, was mich wirklich so glücklich macht, was mein Leben verändert und ich möchte es nicht verpassen. Ich lasse mir ja für alle Optionen offen. Und ich habe so darüber nachgedacht, weil ich dachte, es ist eigentlich, ich bin ganz andere Generation, aber ich weiß, so die Generation der Kinder meiner Freundin, also die sind jetzt 17, 16, die sagen, 18. Geburtstag, du planst das und du musst wirklich die beste Party schmeißen, damit dir mitten in der Nacht nicht die halbe Belegschaft deine Party verlässt. Ja? Und ich dachte, was für ein Stress, was für ein Stress. Aber es ist einfach diese Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und was ich da drin sehe, ich sehe da drin einfach dieses Verlangen danach, dass ich wirklich glücklich werde. Ich werde alles tun, ich werde wirklich alles besuchen, alles Mögliche tun, mir anschauen, wo es etwas Besseres gibt, damit ich dieses Glücksgefühl habe, ja, damit ich dieses Glücksgefühl habe und da ist einfach diese Angst, etwas nicht zu verpassen. Und sogar dieses Glück wird sogar gemessen. Ja, es wird sogar gemessen, wie glücklich, in welchem Land die Menschen leben. Ja, WHO beispielsweise gibt seit 2012 immer so einen Glücksbericht und die sagen uns, welche die glücklichsten Länder sind. Ja, und jetzt ist Finnland auf dem Platz 1, dann Dänemark und Deutschland ist wohl auf den Platz 17 abgerutscht. Ja, wo ich so dachte, 17, aber im Vergleich zu den allen 150 Ländern ist eigentlich nicht so schlecht, würde ich sagen, ja. Aber ich habe so gedacht, dass die armen Finnländer wahrscheinlich jetzt stark dort die Migration, also Menschen kommen aus aller Welt, weil sie denken, ich will unbedingt in einem Land leben, das als glücklichste in der Welt gilt. Und ich weiß es nicht, wonach du so dein Glücksgefühl oder dein Glück messt und was für dich so wirklich Glück ist. Für manche ist das vielleicht Samstag am Nachmittag, wenn du weißt, dein Auto ist sehr schick geputzt und es riecht und es glänzt und es sieht so viel besser als das Auto von dem Nachbarn. Ja, der andere denkt sich, ja, also ich bin wirklich glücklich, wenn ich morgen früh meinen Kaffee bekomme, ja, da ich brauche eigentlich nicht mehr, um glücklich zu sein. Oder was auch immer, ja, was auch immer dich glücklich macht. Und wenn alle Stricke reißen, ja, dann meine Empfehlung ist die Schokolade. Denn Schokolade enthält auch Serotonin, ja, also Glückshormon, ja. Ja, manche sagen, Bitterschokolade ist keine Schokolade, ja. aber Schokolade, und wenn du die bessere oder die gesündere Variante möchtest, dann greife zu Bananen, ja. Da gibt es auch die Glücksho- Glückshormone. Ich finde so, so schön interessant, wie das so aus dem Altdeutschen oder Mittelaltdeutschen, was so Glück wie Glück definiert worden ist, das war Glücke. Es hieß einfach, dass am Ende gut, alles gut, ja? Also es bedeutete eine Art, wie etwas endet und gut ausgeht. Also sie haben gemeint mit diesem Wort Glücke, wenn es zu Ende gut geht, also wenn das Ende gut ist, ja, wenn die Tochter unter der Haube ist, ja, dann ist alles gut. Egal, wie sie sich bis dahin entwickelt, Hauptsache, ja? Das ist so ein Beispiel. Natürlich, so ist es nicht. So ist es natürlich nicht. Aber Ende gut, alles gut war das. Und es gibt wirklich viele Menschen und viele Ratgeber, die uns helfen, dieses Glück zu finden und glücklich zu sein und irgendwie dieses Glücksgefühl wirklich in sich zu entwickeln und vielleicht zu bewahren. Und wir schauen natürlich auch in die Bibel und da gibt es einen, der das auch behauptete, das Glück gefunden zu haben. Und das ist sogar einer, der vor 1000 oder vor 3000 Jahren gelebt hat. Also sehr, 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 sehr lange her. Es ist einer, der die Psalmen geschrieben hat. Er heißt Asaf. Er war ein Sänger, ein Musiker. Und er schreibt in einem seiner Psalmen, wir sind wieder heute bei Psalmen, wer letzte Woche dabei war, der hat auch eine gute Predigt über Psalm 27 gehört. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung, von wem werde ich mich fürchten? Und heute sind wir auch, aber allerdings bei dem Psalm 73 und ganz am Ende dieses Psalmes im Vers 28 steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück, sagt dieser Mann. Und du denkst ja, okay, das war ein Künstler, ein Musiker, ein Dichter, also es gibt so Vorurteile manchmal, die teilen wir ja nicht, aber manche denken, Künstler, die stehen nicht so fest im Leben, ja, die haben rosarote Brille an, was kann er schon wissen, was wirklich Glück ist? Und er sagt das, weil er einfach irgendwie nicht wirklich die Realität vor Augen hat. Deswegen wollen wir uns eigentlich anschauen, was vor dieser Bekenntnis, sage ich schon, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, was eigentlich diesen Mann, diesen Asaf, diesen Schreiber, was ihn eigentlich so beschäftigt und wie er zu diesem Punkt kommt, um dieses zu behaupten, dass Gott uns Glück geben kann, dass Gott unser Glück ist. Ja? Und eben, er hat so in der Zeit von König David gelebt, also 1000 vor Christus, also lange her, ja, lange her. Und du vielleicht denkst, ja, also wirklich, was kannst du mir heute sagen? Ja, mir, der im 21. Jahrhundert lebt, ja. Weißt du, was bei uns los ist? Weißt du, was bei uns los ist? Aber wir schauen uns das an und dann merken wir, dass er wirklich in einer Situation ist, die so nicht so Glücksgefühle treibend, erweckend zu sein scheint oder überhaupt nicht ist. Ja? Und der erste Vers 1 ist ja noch so glaubensvoll, ja, da steht noch Vertrauen zu Gott, da steht nämlich, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ja? Ermutigen für alle, die irgendwie mit Israel zu tun haben und für alle, die denken, ich bin perfekt, ja, vielleicht ein reines Herz, wie auch immer. Aber dann wirklich die darauf folgenden Sätze, die können wirklich viele fromme Gemüter erschüttern, weil wir denken uns manchmal, solche Sachen stehen nicht in der Bibel und so verhält man sich nicht. Aber wir lesen vom Vers 2 bis 13. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Wow, er gibt zu. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmähen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck. Und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett. Also wenn du dir denkst, bloß nicht, ja, das bedeutet eigentlich, sie leben im Wohlstand, ja. Also sie leben im Wohlstand und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses, verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Und das verwirrt und verunsichert die Menschen, sondern dass sie ihren Worten Glauben schenken. Und sie fragen, was fragen sie? Weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Jetzt kommt's. War es dann völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Wow, wow. Fragen über Fragen. Und vielleicht der eine oder andere findet sich in einer Frage oder anderen in einem diesen Gefühlszustand wieder, vielleicht jetzt oder kennt er Momente, wo er denkt, also mir ging es genauso wie diesem Mann. Denn wie ist es möglich, dass Menschen, die so offensichtlich böse tun, dass Menschen, die vielleicht sich gegen mir gegenüber unfair verhalten haben, wie kann das sein, dass es ihnen gut geht, ja, dass sie das bessere Auto fahren, dass sie besseres, größeres Haus haben? Wie kann denn das sein? Gott, du siehst das und du tust nichts. Vielleicht ist sie ja hin und wieder auch so durch den Kopf gegangen. Und natürlich, du hast das nicht laut gesagt, ja, du hast nicht laut gesagt, also ich beneide meinen Nachbarn, sein Gras ist irgendwie so grüner als bei mir. Ja? Vielleicht hast du das nie so öffentlich benannt, aber vielleicht gedacht. Und man merkt, dass dieser Mann, der diese Worte schreibt, da ist eine tiefe Bitterkeit, da ist eine tiefe Enttäuschung in seinem Herzen. Er beneidet, er ist richtig sauer, nicht nur auf die Menschen, aber auch, er hat so viele Fragen an Gott. Und ich finde das so schön, dass er nicht so eine fromme Maske anzieht, sondern er stellt diese Fragen und diese Fragen stellen dann noch in der Bibel. Das ist schon so auch so der Hammer. Und mir sind so drei Sachen, so drei Fragen in den Augen gesprungen, eben die unsere menschliche Glücksgefühl wirklich erschüttern können. Und die erste Frage ist die Frage nach der Ungerechtigkeit in der Welt. Also ich möchte hier jetzt nicht so eine Umfrage machen, wer hat sich das schon nicht gefragt? Wieso so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Kann ich glücklich sein in einer Welt, in der so viel Ungerechtigkeit herrscht? Kann ich das überhaupt, wenn ich das Klima sehe? Sollte ich auch nicht mich an die Autobahn kleben? Ja, soll ich das? Ja, darf ich glücklich sein, wenn ich sehe, dass Menschen, die Unrecht tun, dass es ihnen so viel besser geht als anderen, ja? Und manchmal stehen wir tatsächlich so mit Ohnmacht, ja, vor Situationen und fragen uns, was kann ich tun? Und sehr oft werden wir feststellen müssen, eigentlich, ich kann nichts tun. Was kann ich tun in dieser politischen Lage, da wo Kriege herrschen? Du hast manchmal so dieses Gefühl, ich kann gar keinen Unterschied machen. Es lohnt sich gar nicht. Die Ungerechtigkeit wird es nicht aufhören. Weißt du, und wenn du dir auch diese ehrliche Frage stellst, ja, wie kann ich glücklich sein? Wieso so viel Ungerechtigkeit? Also ich sage es dir, wie ich damit so umgehe. Und ich gebe dir ein Beispiel, das ich sehr oft auch im Alpha-Kurs erzähle. Es gab eine Geschichte, so am Meer hat eine Flut Seesterne ans Ufer, an den Strand gespült. Aber nicht nur ein, zwei, sondern da lagen an diesem Strand Tausende und aber Tausende von Seesternen in der prallenden Sonne. Was bedeutete das? dass sie da sterben. Sie brauchen Wasser. Und durch diesen Ufer oder durch, an diesem Strand ist ein kleines Mädchen gelaufen und sie hat immer wieder diesen einen Seestern genommen, ist zum Wasser gelaufen und schmiss es ins Wasser. Und sie hat das so gemacht und man hat so sich diesen Strand angeschaut und eigentlich keinen Unterschied gesehen. Ja, keinen Unterschied gesehen. Da lagen weiterhin Tausende und aber Tausende von Seesternen. Und da sieht das ein älterer Herr und geht auf dieses Mädchen zu und meint, denkst du, dass das, was du hier machst, einen Unterschied macht? Und dieses kleine Mädchen, sie beugt sich, sie nimmt einen Seestern in die Hand, läuft zu Wasser, wirft es ins Wasser und sagt, für den einen hat es einen Unterschied gemacht. Für den einen hat es einen Unterschied gemacht. Und manchmal stehen wir eben ohnmächtig von großen Sachen und trotzdem können wir einen Unterschied machen. Also das Erste, wo er sich eben die Fragen stellt, das ist diese Frage nach der Ungerechtigkeit. Und dann die zweite, vielleicht hast du dir die auch schon mal gestellt. Wieso lässt Gott dies zu? Kennst du die Frage? Wieso hat das Gott zugelassen? Ja, das sind oft so die Fragen, die wir einfach so stellen, wenn Situationen passieren. Eben Vers 11 schreibt Asaf, sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Christe, was hier geschieht? Ja, wieso lässt Gott Leid, Ungerechtigkeit zu? Und das Interessante, wenn wir weiterlesen, er wird auch keine Antwort darauf geben. Und ich möchte heute auch keine Antwort darauf geben. Natürlich, man kann sagen, wir wissen, wir leben in einer gefallenen Welt. Es ist eine Welt, so hat sich Gott die nicht gedacht, als er sie erschaffen hatte. Ja, als er sie erschaffen hatte, da herrschten keine Kriege. Sind Menschen miteinander gut umgegangen. Ja. Aber irgendwann haben sich Menschen entschieden, getrennt von Gott zu handeln. Entscheidungen zu treffen, die Gott nicht gefallen. Und Gott hat gesagt, ja, das ist dein Recht, denn du einen freien Willen hast. Ja. Aber die Frage, wieso lässt Gott Leid zu? Das kommt auch so da drin in dieser Erschütterung. Ja? Und dann noch eine andere Frage. Das ist auch der Hammer. Was bringt mir mein Glaube? Vers 13. Es gibt nämlich Situationen, die wirklich auch unseren Glauben an Gott erschüttern können. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? War das völlig umsonst? Ist das völlig umsonst, dass ich an Gott festhalte, dass ich an ihn glaube, dass ich schon sonntags zum Gottesdienst komme, dass ich die Bibel lese, dass ich bete? Ist das umsonst? Ich weiß, dass hier schon viele aufstehen wollen und sagen, nein, es war nicht umsonst. Ich sehe Martha Lucia, nein, kein Gebet ist umsonst. So ist es auch. Amen dazu. Aber manchmal gibt es wirklich Situationen, ich weiß noch als Studentin, ich habe euch das wahrscheinlich erzählt, ja, da habe ich so einen Nebenjob gehabt, der nicht so schwierig bekommen habe. Und da war so eine Situation, wo sie wollten, dass ich etwas unterschreibe, wo sie einfach mehr Geld bekommen hätten, aber was nicht gestimmt hätte. Und ich wusste, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja? Ich halte an Gott und das geht nicht. Ja? Und das hätte mich beinahe den Job gekostet. Ja? Also es ist nicht immer so, weißt du, wenn man an Gott glaubt, das läuft alles gut. Ja? Du kriegst auch Schnupfen, ja? Wenn du an Gott glaubst. Und du denkst, oh mein, meine Frau kriegt auch Falten. Wie kommt denn das mit über 66, ja, ich dachte, das passiert mir ja nicht, ja, oder wie auch immer, du hast vor der Hochzeit gedacht, mein Mann kriegt keinen Bierbauch, und er auch, wie denn, ja, wie auch immer, ja, wie auch immer, aber was bringt mir mein Glaube, ja, auch diese Fragen die wirklich auch unser Leben erschüttern können und die wirklich dazu führen, dass ich merke, hey, habe ich überhaupt einen Grund, um mich zu freuen? Und ich möchte einfach, dass wir uns weiter anschauen, wie dieser Mensch mit diesen Fragen, mit diesen Erschütterung, Verbitterung in seinem Herzen, in seinem Leben einfach umgeht. Und da lesen wir vom Vers 16, also erstmal 16 und 17, die zwei Verse. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht, aber das war mir ja zu schwer. Auch so eine ganz ehrliche Antwort. Ja, er versuchte zu begreifen, was ist da eigentlich los? Wieso die Ungerechtigkeit? Wieso greift Gott nicht ein? Ja, was bringt mir mein Glaube? Aber ich habe es bemerkt, ich finde keine Antworten, die mir diese Fragen irgendwie stillen, die mir eine Klarheit geben, die mir Ruhe in diese Situation hineingeben. Und manchmal wird's Antworten geben und manchmal wird es Situationen geben, wo du davor stehst, eben so eine Mauer und du merkst, keine Ahnung, was das jetzt soll. Also Gott, was hast du dir dabei gedacht? Hast du schon mal sowas gehabt? Gott, was hast du dir dabei gedacht? Und genauso geht dieser Mann. Er versuchte zu begreifen, aber das war ihm zu schwer. Und dann kommt die Wende. Ich liebe das. Dass das nicht Ende dieses Psalmes ist. Ich wäre dann so verzweifelt, ich persönlich. Nein, da kommt eine Wende. Und da heißt es im Vers 17, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte. Wow. Bis ich eines Tages mich entschieden habe, mit diesen ganzen Fragen, mit diesen ganzen Vorwürfen, auch Gott gegenüber, Menschen gegenüber, bis ich mich entschieden habe, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Vielleicht am Sonntag zum Gottesdienst, vielleicht die Bibel, vielleicht beim Spazieren, einfach Gott zu fragen, Gott, was ist das? Gott, du musst einfach mir eine Antwort geben, sonst zerbreche ich an dem, was ich gerade erlebe. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte. Und wollen wir schauen, was dann passiert in seinem Gemüt? Und dann lesen wir von Vers 21 bis 28. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Das ist echt interessant, damit hätte man nicht gerechnet, dass der erste Satz dann, da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg. Weißt du, das hat auch so ein bisschen mit der Unvergebenheit zu tun, weil du denkst, du hältst an diesen Menschen und was das macht dem Menschen gar nichts. Weißt du, vielleicht hat er die Situation vergessen, oft macht er sich nichts daraus, aber was es mit dir macht, es macht dein Herz so schwer wie Stein. Es kommt eine Bitterkeit hinein. Und das ist so schön, er geht in die Gegenwart Gottes und Gott zeigt ihm, schau dein Herz an. Erkenne, wie verbittert du bist über diese Situation. Und das ist nicht der Weg, um einen Unterschied zu machen, sein eigenes Herz zu verbittern, ja, zu lästern, ständig darüber zu reden, ständig Unzufriedenheit darüber zu predigen. Ja. Das verändert die Situation nicht, das verändert die Menschen nicht, das verändert nur allein mein Herz. Nur allein mein Herz. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg. Und dann 22, wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Da ist wirklich sehr ehrlich, dieser Mann. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Jetzt kommt dieses Doch. Also wenn in deinem Leben alles schief läuft und du wirklich böse und sauer bist auf Menschen und wirklich zweifelst und Fragen stellst an Gott und Menschen, dann hoffe ich, dass auch in deinem Leben dieses Doch kommt. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Doch ich gehöre noch immer zu dir, du hältst meine rechte Hand, du wirst mich nicht nach deinem Rat, du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Auch wenn ich vor eine Mauer komme, die mir zu hoch erscheint, doch halte ich an deine Hand, doch halte ich an dein Wort, doch halte ich an dein Versprechen, dann halte ich an dem Glauben an dich, weil ich weiß, mit dir, aber nur mit dir, kann ich über diese Mauer springen. 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Da geschieht eine Wende in seinem Leben. Auch, wo sagt, auch mittendrin im Schmerz, ich weiß, dass der Trost nur bei dir ist. Ich weiß, dass der Trost nur bei dir ist. Selbst krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. 27. Die aber, die dich verlassen, werden umkommen, denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Das wollen wir natürlich nie. Aber wir wissen, wie lassen die Menschen Gott? Wie überlassen die Menschen Gott, ja, und sagen, Gott, kümmere du dich um sie. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Und die andere Übersetzung sagt eben, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Jung, darf ich dich schon nach vorne bitten? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Und vielleicht bist du da und denkst, wow, da ist eben etwas geschehen. Das sind Menschen und du merkst, da ist vielleicht Neid, da ist vielleicht Vergleichen, das Vergleichen da. Du merkst, es ist etwas, was dir persönlich das Glück raubt. Dir persönlich diesen Frieden bei Gott, dass dir persönlich so viele Fragen aufwirft, warum und wieso und wie kann er noch, wie kann sie nur das tun, wie können sie das nur so tun, wie können sie sich so verhalten, ja. Und das sind so Fragen über Fragen und vielleicht geht es dir so im Moment. Und Gott möchte dir einfach sagen, lass einfach los, lass los, lass los. Lass los, ja. Weißt du, sogar Jesus nach der Auferstehung hatte mit Petrus, mit seinen Jungen, hatte Fisch gegessen und geredet und er hat zu Petrus ein bisschen erzählt, wie seine Zukunft sein wird. Und Petrus so zu Jesus, und was wird mit aus Johannes sein, ja. Und Jesus sagt, was geht dich das an? Was geht dich der andere an? Kümmere dich um dich selbst. Und ich glaube, heute ist vielleicht diese Aufforderung da, wo Gott sagt, schau auf dich, schau auf dein Herz, lass die Menschen los, die dir nicht gut tun. Ja? Und ich weiß, es ist nicht immer einfach und manchmal muss man immer wieder und immer wieder und immer wieder zu Gott kommen und immer wieder sagen, ich lass sie los, ich lass sie los, ich lass sie los, ich lass sie los. Sie werden nicht es schaffen, mein Herz zu verbittern. Sie werden es nicht schaffen, mein Herz bitter zu machen. Ich lasse sie los, ich lasse sie los. Ich erkannte, wie verbittert, dumm und unwissend ich war. Und dann einfach zu wissen, hey, ich darf jede Frage stellen. Ich darf unzufrieden sein, aber das darf nicht auf Dauer sein. Es muss ein Moment sein, wo ich in das Heiligtum Gottes gehe, wo ich zu dem Vater, himmlischen Vater gehe und sage, Vater, siehst du das alles? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das mit ehrlichen Herzen machen, dann kommt Gott vielleicht mit Antworten oder vielleicht kommt Gott einfach und sagt dir, schau auf dein Herz, schau, ich bin bei dir, schau, was ich für dich vorbereitet habe, schau nicht nach links, nicht nach rechts. Fokussiere dich auf mich. Schau auf mich. Schau auf mich. Schau auf mich. Vielleicht möchtest du aufstehen. Ich möchte dich einladen, zum Gebet aufzustehen, wenn es dir möglich ist und wenn du magst. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es etwas, was, vielleicht bist du in so einem Moment, wo du eben die Fragen hast, vielleicht die ich genannt habe, vielleicht ganz andere Fragen, die du Gott stellen möchtest. Und ich möchte einfach, dass wir uns so die Zeit nehmen und dass du einfach ehrlich vor Gott diese Fragen stellst, ehrlich vor Gott einfach zeigst, was so in deinen Gedanken, in deinem Herzen, was so in deinem Leben so gerade los ist. Vielleicht eben so diese Mauer, die geht mir nicht aus dem Kopf, ja, vielleicht eben diese Mauer, die davor steht, vielleicht eben Menschen, denen du einfach zusprechen musst, ja, ich vergebe, ich lasse sie los. Dann kannst du das jetzt tun. Gott ist da und er kann zuhören, auch wenn 50 Leute da sind und 50 Leute gleichzeitig eine Frage stellen. Er nimmt sie ernst und er sieht. Und es gibt keine Frage, die vor Gott nicht erlaubt wäre. Du hast bemerkt, wie Asaf mit Gott geredet hat. Es gibt keine Frage. Du kannst das jetzt gerade machen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Und ich möchte, weißt du, vielleicht machst du auch so ein prophetisches Akt. Was ist das? Es ist manchmal, wenn wir was symbolisch machen, hilft das unserer Seele, so das wahrzunehmen. Und ich möchte einfach da, wo du wirklich eine Person hast, der du vergeben möchtest, dass du einfach leise den Namen in deine Hand hineinsprichst. Es schließt in deine Hand und dann steckst du die Hand zu Gott und lässt sie los. Das ist jetzt nichts, was tatsächlich eine Veränderung macht, aber das hilft oft uns, wirklich symbolisch etwas darzustellen. Also wenn du eine Person hast, sprich einfach ihren Namen in deine Handfläche, schließe die und lass sie die Gott zufliegen, zu Gott fliegen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jede Person siehst, dass du jede Frage siehst, dass du jede Person siehst oder Personengruppe, die jetzt losgelassen worden sind. Danke einfach dafür, Jesus. Ich möchte einfach beten, da wo die Person jetzt aus dem Herzen einfach rausgenommen worden ist, dass du das tauscht gegen deine Liebe, gegen deinen Frieden, gegen deine Gegenwart, gegen deine Worte. Oh, ich danke dir einfach dafür, Jesus Christus. Und ich möchte einfach beten für jeden Einzelnen, einfach segnen, so mit deiner Gegenwart, dass wirklich so die Fragen, die uns so beschäftigen, dass sie wirklich auch auf deine Gegenwart oder auf deine Antwort, auf dein Wirken treffen. Ich danke dir dafür, weil du ein Gott bist, der lebt, ein Gott, der wirklich da ist, weil du eine wahrhaftige Realität bist. Ich danke dir dafür, Jesus Christus. Und ich möchte einfach beten, dass auch wenn wir so in diese Zeit der Sommerferien gehen, zumindest was die Sommerpause, was die Gemeinde angeht, dass wir wirklich mit diesen Worten gehen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und so bete ich für jeden Einzelnen, dass viele Glücksgefühle in dieser Zeit wirklich erlebt werden. Wie auch immer, ob das beim Eis, beim Kaffee, beim Bibellesen, beim Gespräch, aber dass wir merken, hey, du beschenkst uns so mit so vielen guten Sachen. Damit segne ich euch im Namen Jesus. Amen.